Mein Name ist Nathalie und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner Startup-Schule. Ich freue mich, dass ich euch bei eurem Vorhaben, egal welcher Art es auch ist, von Beginn an begleiten und unterstützen darf. Hast du also ein Startup in Planung oder möchtest dich selbst weiterentwickeln oder hast irgendein Vorhaben, bei dem du nicht genau weißt, wie du anfangen sollst, dann bist du bei mir hier genau richtig. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule Podcast-Folge. Heute ein Interview, dem ich den Titel gegeben habe, Gründen leid, die Mitarbeit in einem Startup. Ich interviewe nämlich nicht etwa einen weiteren Gründer, sondern den COO und CFO von Usesoft, einem Gebrauchtsoftware-Handelsunternehmen, das lange Zeit ein Startup war. Michael Aufderheide hat lange selber in einem größeren Konzern gearbeitet, arbeitet jetzt eben für Usesoft und weiß um die Unterschiede zwischen einem großen Unternehmen und einem Startup und beleuchtet für uns die Vor- und Nachteile. Außerdem lernen wir die ganz besondere Gründungsgeschichte von Usesoft kennen. Und mir hat es selber sehr viel Mut gemacht und ich denke, auch euch wird es Mut machen. Denn Peter Schneider, der Gründer, hat damals tatsächlich sich selber eine Geschäftsidee überlegt, von der er von vielen Seiten gesagt bekommen hat, ja, geht das denn überhaupt? Darf man das? Darf man gebrauchte Lizenzen oder Lizenzen, die übrig sind, darf man die aufkaufen und weiterverkaufen? Und er hat sich da schlau gemacht, ist dran geblieben und das macht uns natürlich ganz, ganz viel Mut. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Michael Aufderheide hat auch ein paar tolle Mindset-Tipps und wir haben als Startup-Schule-Community auch etwas davon und haben nämlich einen tollen Rabattcode bekommen. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Alles, alles Liebe, eure Nathalie.
So, herzlich willkommen zu einem neuen Interview im Startup-Schule-Podcast. Heute zu Gast Michael Aufderheide. Michael, erstmal vielen, vielen Dank, dass es heute so geklappt hat mit dem Interview. Michael ist, korrigiere mich, wenn das nicht richtig ist, COO und CFO von Usesoft. Hallo Michael.
Hallo Nathalie, vollkommen richtig, habe ich nicht zu korrigieren. Vielen Dank für die Einladung.
Wunderbar. Magst du erstmal ein bisschen was über dich erzählen? Vielleicht sagt die Zuhörerinnen und Zuhörern ja auch COO und CFO noch gar nichts. Vielleicht denken sie sich gerade, ich verstehe nur Bahnhof. Und vielleicht kannst du dann im Anschluss auch ein bisschen was über Usesoft erzählen.
Ja, klar. Also von mir gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ich bin 37 Jahre alt, bin geboren in Dortmund, lebe mittlerweile seit 8 Jahren in der schönen Schweiz, direkt am Bodensee. Habe in meinem Leben den einen oder anderen Arbeitgeber schon gesehen, bis es mich dann zu Usesoft verschlagen hat. Und was macht Usesoft eigentlich? Usesoft ist ein Händler von gebrauchten Volumenlizenzen. Das hört sich erstmal kompliziert an, ist es aber letztendlich gar nicht, weil es geht wirklich darum, dass Softwarelizenzen, die einmal im Wirtschaftskreislauf eingebracht wurden, dann entsprechend wieder aufgekauft und weiterverkauft werden. So ein bisschen, sag ich mal, wie im Gebrauchtwagen-Segment, wo Gebrauchtwagen von dem einen gekauft und an den anderen weiterverkauft werden. Mhm. Und meine Aufgabe als so schön neudeutsch COO, also als Chief Operating Officer beziehungsweise als CFO, Chief Financial Officer, ist halt einmal natürlich die Finanzen im Blick zu haben, dass das Ganze funktioniert und wir dann nicht irgendwo ja in die roten Zahlen rutschen und das Ganze natürlich von unseren einzelnen Ländergesellschaften untereinander abzustimmen, dass die auch vernünftig miteinander arbeiten und harmonieren. Das ist mal so grob gesprochen das, was ich jeden Tag mache.
Mhm. Vielen Dank dafür. Und was würdest du sagen, warum profitieren gerade Startups, Gründerinnen und Gründer von eurem Angebot?
Letztendlich, also wenn man ja heutzutage gründet und möchte ein Unternehmen aufbauen, da kommt man ja recht schnell an den Punkt, okay, ich brauche Hardware für irgendwas und ich brauche Software. Und mittlerweile ist die Software sicherlich das interessantere Objekt. Und bei uns bekommt man zumindest erstmal die Grundausstattung an Software zu einem doch, sag ich mal, recht erschwinglichen Preis. Mhm. Deswegen macht sag ich mal, Used Soft irgendwo auch für Startups definitiv Sinn.
Was ist das jetzt konkret für Software? Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen?
Also wir handeln momentan ausschließlich mit Microsoft-Produkten, da vor allen Dingen mit den Office-Produkten und mit Server-Produkten, Betriebssysteme eher weniger. Und vor allen Dingen die Office-Produkte sind ja in der Hinsicht das Butter- und Brot-Geschäft, weil jeder von uns arbeitet irgendwo mit irgendeiner Office-Variante. Und ja, da bleibt jeder irgendwann mal hängen.
Ganz genau. Ja, also guckt auf jeden Fall mal bei Usetoft vorbei, wenn ihr jetzt gerade sagt, wir machen uns selbstständig oder wir gründen ein Startup und irgendwie haben wir jetzt aber keine Lust, den vollen Preis zu zahlen. Ich weiß nicht, viele kennen euch vielleicht auch noch nicht. Dann schaut da mal vorbei, ist auf jeden Fall eine tolle Alternative. Und ich meine, Office, da hast du vollkommen recht, das braucht irgendwie jeder. Also auch wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die sagen, ja, ich will jetzt aber gerade gar nicht gründen. Ich meine, Office, ich habe da schon teilweise, wenn ich mir Office-Pakete gekauft habe, habe ich richtig viel bezahlt oder ja, also habe da lange gesucht und deswegen ist das eine tolle Vereinfachung. Ihr vereinfacht da sicherlich vielen Menschen das Leben mit.
Ich hoffe so.
Und von wem kauft ihr dann die Lizenzen? Das sind große Unternehmen, richtig?
Im Endeffekt sind es große Unternehmen, aber unsere klassischen Kunden sind auch kleine und mittelständische Unternehmen. Letztendlich muss man sich das vorstellen, wenn das Unternehmen ja entweder Arbeitsplätze abbaut oder wechselt einfach die, ja, die Version zum Beispiel von Office 2013 auf Office 2016, dann sind wir für die Unternehmen Ansprechpartner, kaufen dort die alten, frei gewordenen Lizenzen auf und verkaufen die dann wiederum weiter.
Und ich weiß, du bist nicht der Gründer von Usetoft, aber du kannst ja vielleicht doch ein bisschen was zur Gründergeschichte erzählen, oder?
Ich kann es mal gerne probieren. Da wäre wirklich der Gründer, der Herr Peter Schneider, der bessere Ansprechpartner. Denn letztendlich war es gar nicht seine eigene Idee, sondern er wurde vielmehr auf die Idee gebracht. Herr Schneider, der war schon früher im IBM-Umfeld und dann als selbstständiger Softwarehändler unterwegs und hatte einen Kunden, der ihm zuvor gekaufte Software zurückverkaufen wollte. Das war ganz, ganz lustig. Der Kunde hatte auch in der Hinsicht die Abteilung ein bisschen verkleinert und brauchte wohl irgendwie noch ein bisschen Budget für die Weihnachtsfeier. Und sagte dann, ja, hier, die Software, die brauche ich nicht mehr, die würde ich dir gern zurückverkaufen und du kannst sie dann ja an die anderen Kunden weiterverkaufen. Und das war natürlich damals, also allein die Idee war ja schon total verrückt, weil man hatte immer von den Herstellern erklärt bekommen, also Software weiterverkaufen etc., sowas geht nicht, das ist nicht legitim und wenn, dann müssen wir als Hersteller dazu stimmen und. Ja, und dann hat Herr Schneider das Ganze mal juristisch prüfen lassen.
Ja.
Und da kam dann doch erstaunlicherweise bei raus, dass das doch möglich ist. Ja. Weil letztendlich dieses ganze Geschäftsmodell, das beruht auf dem sogenannten Erschöpfungsgrundsatz. Mhm. Und das besagt, ich bin jetzt kein Jurist und deswegen probiere ich es mal einfach mit meinen Worten auszudrücken, das besagt, dass wenn einmal Software an ein Unternehmen verkauft worden ist, hat sich quasi ja der Besitz des Herstellers daran erschöpft und dann darf das Unternehmen diese Software beliebig weiterverkaufen.
Ach,
und das ist natürlich eine ganz spannende Sache damals gewesen. Und das hat Herr Schneider dann, wie gesagt, mal probiert und das hat auch funktioniert. Und dann hat er sich da mehr mit beschäftigt, bis er sich dann dazu entschieden hat, dass das wirklich ein interessantes Feld ist und dann im Jahre 2003 das Unternehmen gegründet hat.
Spannend, wirklich sehr spannend, vor allen Dingen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sagen, ich habe da eine Idee, aber irgendwie hat da mal jemand gesagt, das geht nicht und rechtlich gesehen habe ich da auch noch nicht alles geprüft und irgendwie scheint mir das auswegslos und da vielleicht einfach dran zu bleiben, weil ich damals auch, ich hatte selber meine Plattform gegründet und da konnte man eben ein Profil für jemand anderen anlegen. Und das war auch erstmal der Fall. Und da durfte man dann auch sozusagen ein Profil anlegen und konnte dann mit anderen Profilen in Kontakt treten, aber eben für jemand anderen. Und dann hieß es, gab es dieses Kuppelgesetz oder irgendwie, dass das verboten hat. Und da habe ich mich dann aber auch schlau gemacht. Und das war auch erstmal, der erste Gedanke war auch, okay, die Geschäftsidee funktioniert schon mal nicht, lege ich ad acta. Und das ist so ein schönes Learning und eine schöne Inspiration dazu, auch einfach mal dran zu bleiben und sich zu erkundigen, was die Rechtslage denn da sagt.
Ja, und vor allen Dingen nicht unbedingt auch von 0 auf 100, sondern sich wirklich mal ganz in Ruhe erstmal mit befassen und dann das Ganze irgendwo aufbauen.
Ganz genau. Wunderbar. Dann hat der Herr Schneider dann 2003 das Unternehmen gegründet. Wann bist du denn dann dazugekommen und wie kam das? Also du hast gesagt, hattest du vorher schon mal in einem Startup gearbeitet?
Naja, ich würde ThyssenKrupp nicht als Startup beschreiben. So lange bin ich dann da auch noch nicht dabei gewesen. Nein, also ich komme wirklich aus dem klassischen Großkonzernbereich. Und war bei ThyssenKrupp lange Zeit, habe da verschiedene Konzernunternehmen durchlaufen, bin dann Anfang 2011 das erste Mal in der Hinsicht wirklich mit Usesoft in Kontakt gekommen. Mhm. Und ich glaube, ich habe zum 1.7.2011 dann unterschrieben. Also es könnte auch der 1.8. sein, da möchte ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen.
Das prüfe ich nachher. Nein, Spaß. Nein, gar kein Problem. Ich finde es gerade total interessant, weil du jetzt eben gerade mal ein etabliertes Unternehmen kennengelernt hast und dann jetzt in einem Startup arbeitest. Das heißt, du hast beide Seiten kennengelernt. Da komme ich jetzt gleich auch noch zu. Und weil wir haben sicherlich auch hier Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ja, ich gründe eben gerade nicht. Und ich werde aber auch immer mal wieder gefragt, weil ja, ich mich ja in der Startup-Szene platziert habe, da werde ich auch immer mal wieder gefragt, kennst du denn ein Startup, das tatsächlich irgendwie Leute sucht, weil es ja auch heutzutage im Lebenslauf auch nicht unbedingt schlecht ist, mal in einem Startup gearbeitet zu haben. Und da ist jetzt meine Frage an dich, was sind denn so die Vor- und Nachteile für ein Startup zu arbeiten? Oder vielleicht, bevor wir die Frage angehen, vielleicht so, was sind die Unterschiede zu jetzt ThyssenKrupp? Was war anders oder war das gar nicht so anders?
Doch, letztendlich ist es total anders. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich musste mich null umgewöhnen, dann wäre es auch gelogen. Also das sind schon zwei verschiedene Welten. Mhm. Ich sag mal, der größte Knackpunkt, glaube ich, oder sind aus meiner Sicht die Hierarchieebenen und dadurch dann auch die damit verbundene Geschwindigkeit von Entscheidungen. So, also einfaches Beispiel, wenn man bei großen Konzernen irgendwas ändern möchte, dann läuft das durch zwei Gremien, drei Gremien, dann kriegen es vier Leute zur Unterschrift vorgesetzt und dann muss ein Fünfter noch den Stempel draufsetzen und wenn es gut läuft, zwei Wochen hat man es wieder auf dem Tisch und kann weitermachen, so ungefähr. Mhm. Und das ist natürlich in Startups oder kleineren Unternehmen komplett anders. Hier wurde alles so ungefähr in dem Meeting direkt am Tisch beschlossen. Ja, und eine Viertelstunde später konnte es umgesetzt werden. So.
Ja.
Das macht es irgendwo interessant, weil alles so schnell geht und auch so fix ausprobiert werden kann. Kann aber auch in der Hinsicht für manche erstmal, sage ich, ein bisschen so zu viel sein. Also man muss, sage ich mal, auch sich darauf einlassen. Also wenn man sagt, oh ja, ich komme aus meinem schönen, entspannten Großkonzern und jetzt mache ich mal Startup, ich glaube, das funktioniert nicht.
Wie war das denn, als du eingestiegen bist? Wie viele Menschen wart ihr da bei Usesoft? War das so richtig noch Startup, also wie man sich das so vorstellt? Oder war das schon etwas gewachsen?
Also im Endeffekt, es war schon gewachsen. Es hatte aber so ein bisschen den Charakter wie von so einem Restart. damals. Mhm. Dementsprechend hat man viel von den gewachsenen Strukturen nochmal auf den Prüfstand gestellt, nochmal umgeworfen, nochmal Prozesse anders aufgesetzt. Und ja, das ist dann gerade das, was halt auch wirklich Spaß macht, dass man sagt, okay, wir ändern das jetzt mal so und so und so und man sieht sofort den Effekt, also dass da was wirklich dann passiert, beziehungsweise auch das, was nicht funktioniert. So, ja. Es ist irgendwo Trial and Error, ist einfach so. Hm.
Ja, da habe ich heute gerade noch mit der Community so ein bisschen drüber geredet, über dieses Trial and Error, da eben auch Fehler zu machen. Und gerade aber auch, dass es okay ist, auch für Mitarbeiter, denke ich mal, sich auch da auszuprobieren und auch vielleicht sich so ein Stück weit in einem Unternehmen, ja, was heißt selbst zu verwirklichen, aber auch innovativ zu sein. Wie war das da bei dir? Also sind da die Handlungsspielräume groß gewesen oder ja, und meinst du, man muss ein gewisser Typ sein, um das, so sage ich mal, damit klarkommen zu können?
Also ich habe schon von vornherein relativ große Handlungsspielräume gehabt. Mhm. Da musste ich reinwachsen, bin ich ganz ehrlich. Da ist man immer in so einem Wechselbad der Gefühle. Also das findet man, in dem einen Moment findet man super, in dem anderen Moment ist es so ein bisschen, oh Gott, was mache ich jetzt? Mhm. Da findet man es wieder super, aber da wächst man rein. Ich glaube, dass man schon ein Typ sein muss, aber dann entsprechend nicht unbedingt ein Startup- oder Konzerntyp, sondern vielmehr ein Typ bezogen auf den Handlungsspielraum. Also ich glaube, da ist es einfach sehr wichtig und da sind halt auch die Vorgesetzten dann sehr gefordert, dass sie erkennen bei den Mitarbeitern, der verträgt einen größeren Handlungsspielraum, der braucht eher, sag ich mal, die Schranken ein bisschen enger gezogen. Das ist schon sehr typabhängig.
Also auch die Führungskräfte haben da eine ganz gewisse Rolle und eine große Verantwortung. Wie war das jetzt bei dir? Hast du dich damals dann einfach beworben auf eine Stellenanzeige oder hattest du irgendeinen Bezug zu den Gründern? Wie war das?
Also ich hatte Herrn Schneider vorher schon kennengelernt und ja, letztendlich haben wir ein gutes Gespräch geführt mit einer Flasche Weißwein und danach waren wir uns einig. Zumindest waren wir uns einig, dass ich für 6 Monate erstmal reinschaue. Ja, daraus sind dann doch ein paar mehr Monate geworden.
Das höre ich immer häufiger, dass viele, ja, sag ich mal, auch Positionen aus dem Netzwerk heraus besetzt werden. Was würdest du sagen, ist das Netzwerk da eine wichtige, war das bei dir immer schon wichtig oder ist es eine wichtige, ja, Sache, die ich pflegen sollte? Egal, ob ich jetzt Kunden möchte oder nicht.
Also ich glaube schon, dass ein gewisses Ausmaß an Netzwerk hilfreich sein kann. Mhm. Ich glaube aber auch, dass man sich irgendwo von diesem Gedanken freimachen sollte. Ja, gut, dann befrage ich mal mein Netzwerk und dann wird sich daraus schon die Lösung ergeben. Ich finde das ein bisschen zweischneidig mit dem Netzwerk. Das ist super, wenn man gute Leute im Netzwerk hat, wo man auch wirklich weiß, die sind gut. Das Problem ist halt, wenn man, sag ich mal, nicht so gute im Netzwerk hat und ja, versucht es dann mit denen, dann kann das Ganze auch schon mal nach hinten losgehen.
Aha. Und wie bekomme ich denn die Guten in mein Netzwerk? Das ist ja die Frage.
Im Endeffekt sind wir da auch erstmal wieder bei dem klassischen Trial and Error. Also klar, ich muss, wenn ich was mit Leuten geschäftlich machen will, ich muss es ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, muss ich dann auch wirklich einfach mal ja die Konsequenz rausziehen und sagen, du, das funktioniert hier nicht. Und was ich jetzt so über die Jahre beobachten konnte, dass wenn man einmal eine gute Person, sag ich mal, drin hat, dann zieht die automatisch andere Personen nach. Das ist wirklich so, ja, ich sag mal, so ein bisschen so ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich dann wirklich die guten Leute untereinander doch sehr schnell finden und dann auch untereinander sehr schnell connecten und sich dementsprechend dann auch, ja, produktiv austauschen.
Das ist jetzt sicherlich auch ganz spannend für einige, die schon ein Startup gegründet haben und da jetzt vielleicht so die sogenannten Wachstumsschmerzen haben. Ich habe nämlich eine Freundin, die hat mittlerweile ein großes Team, aber hatte da irgendwie immer Probleme, die richtig Guten in ihr Unternehmen zu holen. Einfach weil sie sagte, es sind diese A-Player, die sind dann oftmals die, die selber gründen und nicht in einem Startup irgendwie unterwegs sind. Aber bei dir sieht man ja auch, da hat der Herr Schneider ja auch einen guten Fang gemacht. Und ja, das war also für dich jetzt auch nochmal so, als das, um den Bogen zu schlagen, hattest du selber mal überlegt, irgendwann zu gründen oder kam das nie in Frage?
Also damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, wäre es, glaube ich, nicht in Frage gekommen. Ich habe mich sicherlich immer mal mit dem Thema irgendwo dann mehr spaßeshalber befasst. Aber das ist ja irgendwo auch ein Entwicklungsprozess, sage ich mal. So, also ich war jetzt auch nicht unglücklich in dem Großkonzern. Das muss man in der Hinsicht auch mal sagen.
Ja, spannend.
Aber also für mich war das im Endeffekt fast wie Gründen.
Ja.
So, nur dass ich halt schon vorgefertigten Rahmen hingesetzt bekommen habe.
Also so ein bisschen Gründen-Light.
Gründen-Light trifft es schon sehr gut, ja.
Ja, das ist total cool, weil ich meine, für viele, die jetzt sagen, boah, das ist mir alles noch zu risky und das ist, ich weiß nicht genau, ob ich das wirklich selber kann. Ich komme auch nicht aus einem Unternehmerhaushalt, den Glaubenssatz gibt es ja auch oft noch. Dieses so, ja, wenn ich gar nicht irgendwie dieses Gründergehen habe, vielleicht kann ich da nicht gründen, dass die erstmal an ein Startup gehen, um da eben schon in diesen Rahmen zu kommen. Aber man lernt ja automatisch auch etwas für eine gegebenenfalls spätere eigene Gründung. Also ganz, ganz interessant. Sehr schön. Genau, ja, da wäre jetzt noch die nächste Frage, ob du an dein Gründergehen denn glaubst oder glaubst du schon, dass das erlernbar ist? Oder kommst du zum Beispiel aus einem Unternehmerhaushalt?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich aus einem Unternehmerhaushalt komme. Mein Vater war Taxiunternehmer mit einem Taxi, was er selber betrieben hat. Also ja, sag ich mal, halbes Unternehmen so ungefähr.
Ja.
Gründer gehen, schwierig. Ich glaube, es gibt Leute, denen ist das schon irgendwo ein bisschen mehr mit in die Wiege gelegt.
Mhm.
Aber letztendlich ist das aus meiner Sicht eine Mindset-Sache.
Ja. So.
Und der eine kommt früher irgendwo in seinem Leben schon in dieses Mindset. Das kann von zu Hause aus dann mitgegeben werden, etc. Mhm. Der andere in der Hinsicht muss sich das erstmal aufbauen. So. Mhm. Und der dritte baute sich sein Leben lang nicht auf. Also
ja, ganz genau. Ja, ich forsche ja auch in die Richtung. Ich schreibe meine Doktorarbeit zum Thema Entrepreneurship Education und gucke da, ob das eben auch Sinn macht, das schon in der Schule zu fördern, so ein Unternehmer-Mindset. Und das ist ganz, ganz interessant, dass du das sagst. Ja, okay, das kann ich aufbauen. Das macht das Ganze so ein bisschen einfacher auch für die, die gerade Entrepreneurship Education, unternehmerisches Denken und Handeln auch in die Schulen bringen wollen. Was ist denn da deine Meinung zu? Glaubst du, man kann sowas schon auch in der Schule fördern?
Gute Frage. Jein, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, in der Schule schon in die Richtung Unternehmertum ganz speziell zu gehen, halte ich für zu früh.
Mhm.
Ich hätte es damals definitiv in der Schule super gefunden, wenn man schon, sag ich mal, mehr so ja in die Richtung irgendwo Finanzen, Wirtschaft generell was gelernt hätte.
Mhm.
Ja. Und das Unternehmertum an sich würde ich persönlich dann eher auf der Uni-Ebene irgendwo sehen.
Mhm.
Denn zumindest zu meiner Zeit, als ich studiert habe, war das gar kein Thema.
Ja.
Also das tauchte wirklich nirgendwo auf und ja, also ich habe den schönen Vergleich in der Hinsicht gehabt. Ich habe damals erst eine kaufmännische Lehre gemacht und bin dann ins Studium gegangen. Und allein da zeigte sich schon, dass halt Praxis und Theorie einfach so weit auseinander liegen, dass man dann doch viel von der Theorie in der Praxis wirklich gar nicht gebrauchen konnte.
Ja,
Deswegen glaube ich, wäre da ein guter Ansatz zu sagen, hier befassen wir uns mal mehr mit dem Unternehmertum, aber dann bitte wirklich auf einer Ebene, die auch in der Praxis umsetzbar ist.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich sage auch immer so, in der Schule sollte jetzt so ein kleiner Schüler vielleicht nicht unbedingt lernen, wie er das nächste Unternehmen gründet, aber vielleicht schon mal so an das Unternehmer-Mindset herangeführt werden, so diese Fehlerkultur. Ich weiß nicht, wie du auch eben sagtest, Trial and Error. Es passieren sehr, sehr viele Fehler, aber man lernt in dem Startup eben auch sehr, sehr schnell daraus und ändert eben den Kurs, ne? Und da so ein bisschen diese Fehlerkultur in der Schule schon einzupflanzen und dann später in der Uni eher in Richtung, ja, dass da auch Menschen vielleicht vorne stehen und den Studenten etwas erzählen, die auch selber mal ein Unternehmen gegründet haben. Also sehe ich ganz genauso. Jetzt würde ich gerne doch nochmal zu eurem Unternehmen, zu Yousoft zurückkommen. Du hast da ja einen schönen Einblick so hinter die Kulissen, kriegt man auch nicht alle Tage, und deswegen würde mich interessieren, wie kann denn die Zusammenarbeit in einem Startup gelingen? Weil da treffen ja auch viele Interessen aufeinander, und gerade weil alle so ein bisschen Handlungsspielraum haben und mitmischen dürfen. Wie funktioniert das bei euch? Gibt es da bestimmte Tipps, die du uns mit an die Hand geben kannst?
Also ich glaube, es bedarf schon einer gewissen Ordnung. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie strenge Hierarchieebenen, dass die Leute erst mit dem einen Vorgesetzten sprechen müssen und dann erst zu dem zweiten Vorgesetzten gehen dürfen und solche Geschichten. Also das halte ich alles für totalen Quatsch. Letztendlich muss es aber schon eine klare Zuordnung geben, wer sich um welchen Bereich kümmert. Mhm. Und dann bin ich persönlich ein ganz, ganz großer Freund davon, Themen am großen Tisch zu besprechen. Und zwar so, dass ich die Mitarbeiter alle mit reinhole, egal ob das ein Thema aus ihrem Fachbereich ist oder nicht. Mhm. Und mir dann ihre persönliche, ehrliche Meinung dazu anhöre. Weil letztendlich, ich habe ja auch einfach erstmal nur eine Meinung zu einem Thema. Mhm. Und ich kann ja vielleicht auch der Einzige sein, der diese Meinung hat, und der Rest ist nicht der Meinung. So. Und dementsprechend kann es ja dann durchaus auch mal sein, dass ich falsch liege. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg in einem Startup, die Leute abzuholen, mit einzubinden und ganz klar dann auch ganz offen zu zeigen und zu definieren, wir stehen jetzt hier, das ist unser Ziel und wir versuchen, diesen Weg zu nehmen. Ob das klappt, das werden wir sehen. Und ja, wenn irgendwas im Weg liegt, ja, dann werden wir uns hier wieder zusammensetzen und drüber sprechen.
Mhm. Wie viele Mitarbeiter hat Yousoft aktuell?
Wir haben momentan 13 Festangestellte. Mhm. Und arbeiten mit einer ganzen Hand externen Leuten noch zusammen, sodass wir auf, sag ich mal, 30 Leute doch irgendwo kommen, mhm, die regelmäßig irgendwo untereinander, ja, sich austauschen, interagieren und zusammen nach Möglichkeit was Produktives leisten.
Mhm. Und was heißt jetzt externe? Das heißt, ihr bietet dann auch an, dass jemand einfach quasi sozusagen remote arbeitet, also von zu Hause aus? Oder ist es halt eher, weil das Freelancer sind? Wie seid ihr da organisiert?
Nee, also das sind ja im Endeffekt auch zwei Paar Schuhe. Also einmal nehmen wir erstmal den zweiten Part extern. Wir haben zum Beispiel Handelsvertreter, die für uns tätig sind. Das sind dann wieder eigene Unternehmer. Mhm. Wir arbeiten in verschiedenen Bereichen mit gestandenen Unternehmen und Agenturen zusammen, weil wir einfach sagen, das bringt nichts, wenn wir das jetzt alles ins eigene Haus holen und das Know-how bei uns dann wieder aufbauen. Und der zweite Part bezüglich Remote etc., da sind wir so seit zweieinhalb, drei Jahren dran, dass wir da immer besser werden, dass wir entsprechend die Systeme geschaffen haben, dass wir die Prozesse umgebaut haben, dass die Leute schon sehr flexibel, sag ich mal, arbeiten können. Es gibt halt immer noch, sag ich mal, einzelne Sachen, die kann man nicht remote lösen. Dafür muss man einfach mal im Büro vor Ort sein. Aber generell arbeiten wir auch da stetig dran, das immer irgendwo flexibler aufzusetzen, damit die Leute auch sich so ein bisschen an ihre Gewohnheiten irgendwo mit der Arbeit anpassen können.
Mhm. Du hast gerade gesagt, dass ihr schon so ein bisschen umgebaut habt und da auch wirklich im Wandel seid oder wart in der letzten Zeit. Wie sieht das aus? Ist das schon so, dass, also was waren so die größten Herausforderungen des Unternehmens bisher? Und gab es sowas wie, man spricht ja so von diesen Wachstumsschmerzen in einem Startup. Gab es die und wie seid ihr da so aufgestellt? Wie reagiert ihr auf sowas?
Also ich glaube, da muss man so ein bisschen auch wieder zweiteilen. Die größten Herausforderungen des Unternehmens, das war sicherlich 2011, 2012, 2013. Warum 2011 ist der damalige Investor rausgegangen? Dementsprechend war die Kapitallage auch nicht mehr unbedingt die beste. 2012 stand die große Verhandlung vom Europäischen Gerichtshof an, die wir dann Gott sei Dank gewonnen haben, wovon wir aber von Tag 1 an überzeugt waren auch, sonst hätten wir es ja nicht gemacht. 2013 folgte dann der BGH. Das, sage ich mal, sind die großen Herausforderungen des Unternehmens. Danach war der Weg für gebrauchte Software frei. Und dann fingen, sage ich mal, ganz andere Probleme an. Dann fing es nämlich an, dass man irgendwo diese Strukturen doch dann wieder schärfen musste und das Ganze neu irgendwo definieren musste und, und. Wachstumsschmerzen sind bei uns dann eher in der Form aufgetreten, dass wir nicht so viele gute Leute kriegen konnten, wie wir sie gerne gehabt hätten.
Das ist so ein bisschen das, was ich eben beschrieben habe, richtig? Dass das dann so, ja, oftmals die Unternehmen eben nicht die Guten ins Unternehmen bekommen. Was habt ihr, wie löst ihr das? Oder ich meine, ihr akquiriert ja wahrscheinlich auch immer noch. Geht ihr da an Unis oder wie kommt ihr an Mitarbeiter?
Also akquirieren machen wir über die ganz normalen klassischen Wege. Xing, Stepstone, Mund-zu-Mund-Propaganda, Annons auf der Homepage etc. Wovon wir uns relativ früh schon gelöst haben, ist, dass wir sagen, wir möchten hier nur Leute mit einem ganz geraden Lebenslauf, die explizit in diesem Bereich passen. Das tut bei uns fast niemand.
Okay.
Und das ist im Endeffekt dann auch, sag ich mal, der Knackpunkt irgendwo. Und ich sage auch mal, ein gewisser Teil vom Erfolg hängt davon ab. Wir schauen mittlerweile viel mehr drauf. Sind die Leute motiviert? Also wollen die wirklich einfach sich wo in einem Bereich beweisen und was ausprobieren? Und kauft man es denen ab? So. Und passen die ins Team? Sprich, können wir uns vorstellen, dass die sich harmonisch ins bestehende Team mit eingliedern lassen. Und die können fachlich noch so super sein, wenn wir der Meinung sind, die passen nicht ins Team, stellen wir die nicht ein.
Das ist auch sehr ermutigend, weil viele ja so denken, gerade wenn sie irgendwie von der Uni kommen und eben nicht die besten Noten haben, habe ich da überhaupt eine Chance, irgendwo in ein Unternehmen reinzukommen. Aber das ist meistens auch diese Soft Skills sind, die wirklich wichtig sind und auch gesehen werden wollen von den Unternehmen, dass das gerade sehr, sehr wichtig ist. Wie ist das bei euch? Was gibt es so für einen... Gibt es irgendeine Fähigkeit oder Eigenschaft, die ich haben muss, wenn ich bei euch arbeiten möchte, die ich auch haben sollte, wenn ich eben in einem Startup arbeiten möchte?
Definitiv Teamfähigkeit.
Ja.
Und ein gewisser Biss muss vorhanden sein. Jemand, wo man schon beim Gespräch der Meinung ist oder sehr schnell irgendwo diese Meinung gewinnt, dass der gar keinen Biss hat, ja, der ist dann wirklich irgendwo anders in einer größeren Institution sicherlich irgendwo besser aufgehoben, wo er halt sehr genau vorgefertigt bekommt, das sind deine Aufgaben und jetzt so machst du Schritt 1, so machst du Schritt 2 und so machst du Schritt 3. Das ist ja, also das ist bei uns nirgendwo so. Klar, ja. wir haben Prozesse, wir haben Prozessabläufe, wir haben Prozessbeschreibungen, so. Aber letztendlich ist das alles noch so weit gefasst, dass jeder da irgendwo seine eigene gewisse Note reinbringen kann. Mhm. Und wenn jemand sagt, ich würde gerne diesen Prozess nochmal selber überarbeiten oder ich würde mich gerne an einzelnen Stellen dann nochmal selber einbringen, ja, super gerne, auf jeden Fall.
Ach, toll. Mhm. Das macht es ja auch gerade so attraktiv. Das ist jetzt die Frage, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Wer habt ihr dann, zum Beispiel, wenn ihr jetzt bei LinkedIn guckt, wer da in Frage kommt, wer habt ihr dann auch aktiv damit, dass ihr ein Startup seid? Meinst du, das ist ein Kriterium, wo auch viele nachgehen, wenn sie eben auf Jobsuche sind?
Also wir schreiben nicht in die Annoncen rein, dass wir ein Startup sind. Das definitiv nicht, denn das sind wir einfach nicht mehr von der klaren Definition. Dafür ist das mittlerweile ein zu etabliertes Geschäft, hat zu viele Strukturen etc. Mhm. Aber in den Gesprächen weisen wir von vornherein immer sehr genau darauf hin, dass die Leute hier einen entsprechenden Korridor haben, in dem sie sich eigenmächtig bewegen dürfen und auch sollen. Und das, wenn man es so umschreiben will, irgendwo ein gewisses Startup-Gefühl auch heute noch vorhanden ist.
Ja. Ja, denn ich habe auch so das Gefühl, dass viele auch dieses Startup-Gefühl, dass das ja sich mittlerweile so etabliert hat, dass das auch ganz klar ist, wenn ich sage Startup-Gründer, ist das was anderes, als wenn ich so auf den klassischen Unternehmer hindeute. Das ist auch eine Frage, die ich den Schülerinnen und Schülern dann in den Interviews für die Doktorarbeit manchmal stelle, dass da schon der Unterschied gemacht wird und dass dieses Startup-Feeling ganz anderes ist, als wenn ich in einem anderen Unternehmen, in einem etablierten Unternehmen arbeite. Das ist sehr interessant und super spannend, dass du uns diese Einblicke hier gibst, auch in euer Unternehmen. Jetzt habe ich tatsächlich noch zwei, drei etwas konkretere Fragen für Gründerinnen und Gründer. Vielleicht kannst du mir die auch beantworten. Was würdest du denn Menschen mit eigenen Projekten mit auf den Weg geben, die sagen, irgendwie, ich möchte was Eigenes machen? Oder vielleicht auch, wir können das ja ein bisschen umändern, die Frage, vielleicht auch, was würdest du Menschen, die in einem Startup arbeiten möchten, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Machen. Also einfach machen. Es ist wirklich so. Einfach machen. Es gibt so einen schönen Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Da steckt sehr, sehr viel Wahrheit drin.
Ja.
Ich bin in keinster Weise jemand, der sagt, schmeiß deinen Job hin, kündige heute sofort und dann machst du morgen das, was du immer schon machen wolltest. Mhm. Das kann funktionieren und ich wünsche es jedem, der es so macht, dass es bei ihm auch funktioniert. Ich bin persönlich ein ganz, ganz großer Freund von Plänen, von konkreten Plänen. Mhm. Aber auch ich musste mittlerweile lernen, du kannst nicht alles planen. Es geht einfach nicht. Und du fängst dich irgendwann so in den Details, das bringt dich auch nicht nach vorne, sondern du musst einfach mal die ersten 1, 2, 3 Schritte machen und dann siehst du automatisch, in welche Richtung geht es und dann kannst du dich auf diese Richtung fokussieren und dann kannst du in diese Richtung an deinem Plan weiterarbeiten. Mhm.
Sehr schön. Das ist ein ganz, also danke auch für das schöne Zitat. Das habe ich mir direkt mal aufgeschrieben. Das kommt in die Shownotes und in den Post, den ich auch immer bei Instagram zu den Interviews mache. Das ist immer so die Sache, auch wenn ich mit der Community, mit den Menschen, mit denen, die auch den Podcast hören, die mich ein bisschen verfolgen, spreche, dass sie einfach nicht ins Tun kommen. Aber gerade das ist es, was ich kann noch so viel in meinem Kopf planen, aber irgendwann darf ich auch losgehen für meine Ideen und vielleicht auch für die Stelle, die mich in einem Startup erwartet, ganz genau.
Ja, und man muss auch einfach mal sagen, derjenige, der behauptet, dass er da nie Fehler machen würde oder nie einen Misserfolg hatte, das stimmt einfach nicht. Mhm. So, das ist auch vollkommen okay. So, wir haben auch ein IT-Projekt letztens erst noch wieder vor die Wand gefahren. So, und das war super geplant und alles. Das ist dann einfach so. Dann muss man da einfach nur analysieren, okay, was ist hier schiefgelaufen? Und dann sollte man möglichst den Fehler nicht nochmal oder am besten nicht nochmal ein drittes Mal oder so machen.
Ja. So.
Aber manchmal lässt es sich von vornherein auch gar nicht planen. Deswegen anfangen, kleine, vernünftige Schritte machen und dann schauen, wie es sich entwickelt.
Wunderbar, vielen, vielen Dank. Michael, wo sehen wir denn Usesoft so in 5 Jahren? Macht ihr selber sowas wie Unternehmensvision? Schreibt ihr da regelmäßig was auf? Kommt ihr da zusammen? Oder ist es eher so, dass ihr von Tag zu Tag euer Geschäft macht?
Also erstmal, das ist ja diese klassische Frage. Ich persönlich finde sie absolut schrecklich. Ich werde es aber mal trotzdem probieren zu umschreiben.
Ja.
Und zwar, wir haben eine ganz klare Vision, dass wir die Gebrauchssoftware immer noch weiter aufbauen wollen, dass wir diesen Markt immer noch weiter etablieren wollen. Mhm. Und wir sind auch persönlich der Meinung, dass es diesen Markt noch länger als 5 Jahre oder auch noch länger als 10 Jahre gibt. Und dementsprechend gehen wir da unseren Weg weiter. Aber, und das haben mir die letzten Jahre auch gezeigt, wenn man an diesem Punkt ist, wo man denkt, ach, jetzt hat das aber alles hier eine schöne Routine und jetzt weiß ich, morgen mache ich das und übermorgen mache ich das. Das ist der gefährlichste Punkt. Denn dann kommt definitiv irgendwas dazwischen, was nämlich dann wieder alles auseinander wirft und man muss alles wieder nochmal neu überdenken und die Ausrichtung gegebenenfalls nochmal komplett anpassen.
Ja.
Deswegen, die große Vision ist definitiv, den Gebrauchssoftwaremarkt weiter zu etablieren. Mhm. Natürlich auch in der Form, dass das Unternehmen wächst. Aber dass wir jetzt genau sagen, wir wollen in einem Jahr dastehen, in 2 Jahren dastehen und in 3 Jahren dastehen, nee. Also keiner bei uns hat eine Glaskugel.
Ja.
Und also ich weiß definitiv, das, was ich zu Jahresbeginn sage, in welche Richtung und was passieren wird etc., werde ich 2x im Jahr mindestens korrigieren müssen.
Ja, das Bild mit der Glaskugel, das mag ich. Das gibt es nämlich leider in der Startup-Szene so gar nicht. Und ganz spannend, was du da sagst. Und ihr seid jetzt aber eher im B2B-Bereich tätig, richtig? Oder gibt es euch auch so, kann ich jetzt als Privatperson, kann ich natürlich auch Lizenzen bei euch kaufen, richtig?
Nein, wir sind ausschließlich im B2B-Bereich tätig. Das ist einfach, sag ich mal, dem Produkt auch schon geschuldet.
Ja.
Volumenlizenzen sind in der Regel ausschließlich im B2B-Bereich vorhanden. Wenn ich eine Privatperson bin und möchte einfach nur für mich, weil ich zu Hause meiner Tante einen netten Brief schreiben möchte, ein Office verwenden und haben, da sage ich immer noch, geh zu Mediamarkt, geh zu Saturn, kauf dir ein Office da, installier es und ist alles super. So. Wir fokussieren uns hier wirklich in der Hinsicht auf den unternehmerischen Part, weil vor allen Dingen, wenn das Unternehmen irgendwann weiter wächst etc., hat man natürlich den Bedarf einmal an mehr Arbeitsplätzen, sprich an mehr Office, an mehr Windows. Und irgendwo kommt dann auch irgendwann die Thematik Server mit rein. Und das ist dann schon, sag ich mal, nochmal ein anderes Feld als der klassische B2C-Nutzer.
Ja, und wenn ich dann als, sag ich mal, Startup-Gründerin oder Gründer an Lizenzen sparen kann, dann tue ich das ja sehr gerne. Also bin ich sehr froh, dass ich euch da gefunden habe. Usesoft ist echt klasse, was ihr da macht. Jetzt würde ich ganz gerne zum Abschluss... ich hatte mir mal übrigens einen Rabattcode gegeben. Gibt es den eigentlich noch?
Ja, den gibt es sicherlich noch.
Das kläre ich ab und wenn ja, dann werde ich das in die Shownotes packen für euch.
Ja, also da machen wir auf jeden Fall was für die Shownotes fertig. Das ist gar kein Problem.
Danke, Michael. Da freuen wir uns. Das ist nämlich richtig, richtig gut. Da haben wir sicherlich einige Interessenten dabei. Jetzt zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Noch einfach ganz generell. Ich bin total interessiert immer daran. Siehst du selber irgendwas gerade, was total spannend ist? Oder hast du einen Buchtipp generell für, muss nicht unbedingt für Gründerinnen und Gründer sein? Oder hörst du selber vielleicht sogar Podcast?
Also, lesen tue ich eigentlich gerne, komme ich aber wenig zu.
Ah, okay.
Deswegen habe ich zumindest da mittlerweile für mich den besseren Weg des Hörbuchs gewählt.
Aha.
Und die Sachen, die ich gerne lesen würde, die höre ich jetzt meistens dann im Auto als Hörbuch. Kann ich jedem auch nur empfehlen. Diejenigen, die viel unterwegs sind, gutes Hörbuch, immer eine feine Sache. Podcasts auch, ja, klar. Mhm. Das letzte Hörbuch, was ich gehört habe, war die Biografie von Elon Musk.
Aha, spannend.
Kann ich sehr empfehlen, sehr interessant. Das letzte wirklich vernünftige, dicke Buch, was ich davor gelesen habe, war die Biografie von Steve Jobs. Mhm. Jeder, der in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung etc. sich ein bisschen orientieren möchte, dem kann ich auch das Café am Rande der Welt empfehlen. Oh. Ganz, ganz schön geschrieben, finde ich herrlich. So, liest sich wunderbar und kann man viel raus mitnehmen. Und ansonsten, ich glaube, bei Podcasts, da gibt es mittlerweile so viele, da muss jeder irgendwo mal so schauen, bei wem die Chemie stimmt. Da will ich nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen typenabhängig und der eine findet den oder die gut und die andere findet die wiederum besser. Da muss jeder einfach mal reinhören und schauen, okay, passt das für mich oder nicht.
Wunderbar. Das ist schön, dass du das Café am Rande der Welt erwähnt hast. Ich liebe es selber auch und ich habe am Wochenende John Strelecki kennengelernt und habe ihn auch, hoffentlich, wenn das alles so läuft, wie wir besprochen haben, dann habe ich ihn auch bald im Podcast.
Ja, sehr geil. Mhm. Die ganzen Bücher von ihm. Ja. Also ich habe jetzt 4 gelesen, alle empfehlenswert.
Ja, schön. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt habe ich noch eine Frage am Ende. Die ist gar nicht mehr unbedingt so das ist so eine Frage, das stutzen immer erst alle. Ich gebe dir dann auch eine kurze Bedenkzeit. Michael, wieso bist du Unternehmer des eigenen Lebens? Also du handelst ja auch sehr unternehmerisch in dem Startup oder in bei Usoft, ehemaliges Startup. Hat dir das irgendwie was für deinen Alltag gebracht? Hat dir das was gebracht für ja, auch das private Leben.
Und zwar im Endeffekt, ich bin noch nicht so gut im Privaten, es umzusetzen, aber ich werde immer besser drin. Mhm. Ich habe es ja gerade erwähnt, auf der beruflichen, auf der geschäftlichen Ebene ist ganz wichtig, dass man auch bestehende Prozesse und bestehende Regularien etc. immer wieder in Frage stellt und gegebenenfalls auch Sachen, die man selber aufgesetzt hat und auch damals für gut befunden hat, die gegebenenfalls auch nochmal komplett neu macht. Und da auch, wie gesagt, dann wieder ins Machen kommt. Und das ist letztendlich auf der privaten Ebene genau das Gleiche. Nur weil man irgendwo mal die Entscheidung getroffen hat, die Sportart, die macht keinen Spaß, so sollte man der trotzdem nochmal die Chance geben.
Spannend.
Und nur weil ich mich, was weiß ich, vor 5 Jahren mit jemandem gestritten habe, sollte man sich trotzdem da einfach nochmal vernünftig auseinandersetzen und gegebenenfalls nachher ein Bier trinken und alles ist geregelt. Mhm. Nee, bitte.
Nee, ich wollte, es ist super, dass du genau das ansprichst, weil das ist so in der Forschung, gibt es ja verschiedene unternehmerische Fähigkeiten, Eigenschaften, die man so festgestellt hat bei verschiedenen Unternehmern und da war das diese Offenheit für ja eben nochmal Dinge, auch die ich schon mal entschieden habe, die vielleicht auch nochmal zu hinterfragen und dann nochmal ja selber zu gucken, macht das wirklich so oder vielleicht ist es jetzt eine andere Entscheidung, die ich treffe. Jeder Tag birgt ja irgendwie die Möglichkeit, neue Entscheidungen zu treffen.
Ja, und es ist ja immer egal, wie es geartet ist. Es ist immer so diese Überlegung, oh nee, also das kann ich nicht ausprobieren oder auch bei verschiedenen neuen Essen, das kann ich nicht probieren. Und das ist immer dieser kleine erste Schritt, der hat so eine große Wirkung dann. Mhm. Und in 99% der Fälle ist man nachher total positiv überrascht.
Ja.
Und selbst wenn ich nachher sage, ja gut, Ich habe jetzt dreimal scharfes Essen ausprobiert. Es ist wirklich nichts für mich. Dann ist das ja auch vollkommen okay.
Absolut. So.
Aber man hat es einfach mal gemacht.
Absolut. Super. Vielen, vielen Dank. Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Und die Frage, ja, hat mir sehr gut gefallen, wie du die beantwortet hast. Denn generell das ganze Interview war super, super hilfreich. Einfach weil es das erste war, auch die Premiere, das erste Mal auch jemand, der eben in einem Startup oder einem ehemaligen Startup tätig ist, zu interviewen. Also vielen, vielen Dank, Michael, für die vielen Einblicke, die du mir gegeben hast und den Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich.
Ja, sehr, sehr gerne.
Dann besprechen wir uns noch, was den Rabattcode angeht. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.
Danke, das wünsche ich dir auch.
Danke.
Ciao.
Ciao. So, jetzt ich noch einmal solo. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Ich bin mir sicher, dass für jeden von euch etwas dabei war. Auch für diejenigen, die jetzt sagen, hey, ich will gerade noch gar nicht gründen, vielleicht irgendwann mal. Aber für mich macht es jetzt gerade Sinn, vielleicht auch mal in einem Startup mitzuarbeiten, einfach mal einen Einblick zu bekommen. Und da hat Michael Aufderheide ja einige Insights gegeben. Außerdem habe ich nochmal recherchiert und geguckt, was war denn unser Rabattcode. Und der Rabattcode heißt Podcast. Da kriegt ihr 10% auf die Lizenzen, die Usedsoft verkauft. Also mega cool. Vielen Dank auch nochmal an Michael Aufderheide und Usedsoft. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Meldet euch auf jeden Fall gerne bei mir, wenn ihr selber Interesse habt, mal in einem Startup mitzuarbeiten, da Einblicke zu bekommen. Wie ihr wisst, bin ich ja ganz gut in der Startup-Szene vernetzt und habe auch selber ein Startup. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann gebt gerne auch Feedback und gebt der Folge oder beziehungsweise dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung, damit noch ganz, ganz viele Leute von der Startup-Schule erfahren. Alles, alles Liebe, hab einen wunderschönen Tag, deine Nathalie.